in voller Herrlichkeit, Größe von Angesicht zu Angesicht? Oder es sich vielleicht gewünscht? Eine seltsame Frage. Na, genau das haben wir in der Lesung eben gehört. Moses bittet Gott, lass mich dein Gesicht sehen. Und die Antwort Gottes, mein Gesicht kannst du nicht sehen. Ich beschütze dich, wenn ich an dir vorbeigehe. Ich halte dir die Augen zu. Du kannst mich dann sehen, wenn ich vorübergegangen bin. Moses wird also Gottes Rücken sehen. Er weiß, Gott ist vorbeigegangen. Gottes Gesicht, sein Antlitz, wie es poetisch heißt, kann kein Mensch sehen. Auch im heutigen Predigttext geht es um das Geheimnis Gottes. Hier spricht Paulus. Seine Begegnung mit Gott hat ihn im tiefsten Innern getroffen und verändert. Er muss darüber sprechen. Aber es ist so schwer, für diese Erfahrung in Worte zu fassen und zu vermitteln. Das ist der Kontext des Predigttexts aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit großen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht, mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube sich nicht auf Menschenweisheit gründe, sondern auf Gottes Kraft. Von der Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von der Weisheit dieser Welt, sondern wir reden, wie es bei dem Propheten Jesaja geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Gott segne unser Sehören und Reden. Liebe Gemeinde, ich weiß, dieser Text des Paulus ist ganz schön sperrig. Dennoch gibt es ein paar Worte, die mich sofort ansprechen. Da spricht Paulus vom Geheimnis Gottes, in dem auch die Weisheit verborgen ist. Und er schließt damit, dass er sagt, Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Die Tiefen der Gottheit, da ist schon wieder dieses Geheimnis. Vielleicht erfahren wir ja noch mehr über das Geheimnis. Da sagt Paulus den auch nicht ganz einfachen Satz, ich hielt es für wichtig, unter euch nichts zu wissen, als Jesus Christus den Gekreuzigten. Das heißt, das Einzige, dessen er sich gewiss ist, dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Das ist seine tiefste Überzeugung, der Mittelpunkt seiner Botschaft. Es ist spürbar, wie er sich damit gegen andere Auffassungen wendet. Sie wird von den Menschen vertreten, die sich als stark und wissend verstehen. Vor allem in der Gemeinde in Korinth, da herrschen große Spannungen. Welches Wissen, welche Weisheit gehört denn nun zum Glauben? Schon ganz am Anfang des Briefs schreibt Paulus dazu und beschreibt damit die Situation der Gemeinde. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Ich aber predige den gekreuzigten Jesus. Für die Juden ist das ein Ärgernis und für die Griechen eine Blödheit. Die Kulturen beider Gruppen waren sehr unterschiedlich. Wenn ich es jetzt mal klischeehaft sagen möchte, könnte es so aussehen. Um die Juden zu überzeugen, hätte Paulus Wunder tun müssen. Und um die Griechen zu überzeugen, hätte er akademische Reden halten müssen. Die Korinther waren Griechen und Paulus mit seiner einfachen Botschaft vom gekreuzigten Christus kam da an und wusste nicht richtig, wie er das sagen sollte. Er hatte Angst. Und er beschreibt, wie er sich fühlt. Ich kam nicht mit großen Worten oder hoher Weisheit. Ich war schwach, in Furcht, mit großem Zittern. Ich hatte keine überzeugende Sprache, denn ich hielt es für wichtig, nichts zu wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Sie merken schon, da spricht einer, der nicht aus einer Position ihrer Überlegenheit kommt, auch nicht als Vertreter einer etablierten Kirche, aus der Position eines Kirchenführers oder theologischen Lehrers. Paulus muss überzeugen, beziehungsweise seine Botschaft muss es. Und dabei konkurriert er nicht nur mit anderen Religionen, sondern mit vielen anderen, die auch Christus predigen und ihn verkünden. Die gemeinsame Frage ist, was bedeutet denn die Botschaft von dem Gekreuzigten und Auferstandenen? Eine Antwort des Paulus: Christus hat uns zur Freiheit berufen. Die nächste Frage natürlich: Was ist Freiheit und welche Freiheit? In den Anfangszeiten der Gemeinden gab es darüber große Auseinandersetzungen. Wie soll die befreiende Botschaft denn zu verstehen sein? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das Leben im Alltag, in der Gemeinde und bei jedem Einzelnen? Sollen zum Beispiel Frauen und Männer heiraten oder mit dem Blick auf das baldige Weltende das lieber lassen? Muss man eine Ehe eingehen oder ist in der Freiheit Christi zwischen Mann und Frau, zwischen Partnern und Partnerinnen alles erlaubt? Wer darf im Gottesdienst also öffentlich das Wort ergreifen, lehren und beten? Und was ist mit den Sklavinnen und Sklaven? Müssen die nicht freigelassen werden, wenn der Herr auch Christ ist und sie ebenso? Wie verändert sich das Verhältnis von Armen und Reichen in der Gemeinde? Haben alle die gleichen Rechte? Alle können das Evangelium verkünden, eine Leitungsposition haben? Gibt es da Vorschriften für Frauen und Männer? Wie viel Rücksicht muss eigentlich eine Gemeinde nehmen auf Menschen, denen das alles zu schnell geht und die an ihren früheren Überzeugungen festhalten, die zum Beispiel kein Fleisch von Opfertieren essen? Sie sehen, die Liste der Fragen war lang und das könnte noch lange so weitergehen. Und Paulus hat in seinen Briefen Antworten entwickelt, in konkrete Gemeindesituationen hineingesprochen. Er diskutierte, argumentierte und stritt und versuchte, sich zu überzeugen. Immer mit der Voraussetzung, ich weiß nichts als Christus, den Gekreuzigten. Das war seine Gewissheit. Denn er hatte ja vorher ein anderes Leben als jüdischer Gelehrter, als römischer Staatsbürger und hat irgendwann gemerkt, dass ihm das alles nichts nutzt. Paulus, der erstmal die christlichen Gemeinden verfolgt hatte, wurde dann selbst Christ. Vom Saulus zum Paulus, diesen Spruch kennen wir. Nun ist er in Korinth, in dieser Hafenstadt, eine Millionenstadt, multikulturell, multireligiös. Alle möglichen Religionen, Kulte werden gepflegt und Paulus weiß nicht, wie er seinen Auftrag erfüllen kann. Das Einzige, was ihm bleibt, ist, auf Gott zu vertrauen. Er ist sozusagen durchlässig für Gott und das, was passiert, und geht hin, wo der Geist ihn leitet. So findet er auch Menschen, denen er das Evangelium predigen kann. Er trägt zwar nicht ständig den Namen Christi auf der Zunge, aber im Herzen schon. Und er hat eine Strategie entwickelt. Er sagt, den Juden bin ich ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Ich bin allen alles geworden. Jedem Menschen wird er zum Bruder. So versucht er, das Geheimnis, die Weisheit Gottes verständlich zu machen. Denn, sagt er, Gottes Weisheit folgt nicht unserer Logik. Gott denkt und handelt anders, wenn wir das mal so sagen wollen, als wir es verstehen können. Gott ist Gott. Das heißt, es gibt ein Geheimnis, es gibt Tiefen Gottes, die für uns nicht verfügbar oder zugänglich sind. Und es gibt kein Privileg in der Gotteserkenntnis durch besondere Bildung, durch gesellschaftlichen Status, durch Studium, Geld oder Macht. Das macht es nicht aus. Auch nicht eine besondere Kirchlichkeit oder eine bestimmte Form von Frömmigkeit. Es geht um eine andere Art der Begegnung, wo sich Gottes Geheimnis offenbaren kann. Und diese Momente und diese Orte bestimmen wir nicht. Wir können nur offen dafür sein und werden meist oft erst im Nachhinein wissen, dass wir dort etwas vom Geheimnis Gottes erlebt haben. Beim Lesen dieser beiden Texte für den heutigen Sonntag musste ich immer wieder an unsere aktuelle Situation denken. Die Auseinandersetzung um die Maßnahmen in der Pandemie, die Debatten um Freiheit, Demokratie, letztendlich auch die Frage nach der Wahrheit. Oft werden diese Debatten mit unglaublichem Absolutheitsanspruch geführt, die Gegner der eigenen Wahrheit diffamiert. Es ist oft nicht auszuhalten, der Ton steigt. Ich frage mich, kann dieses Nachdenken hier über Paulus und Mose und das Geheimnis Gottes irgendetwas für unsere Auseinandersetzung auch im Corona-Alltag bringen? Vielleicht. Strategien habe ich nicht. Aber vielleicht erst mal einen Schritt zurückgehen, zuhören, nachfragen, was bewegt die andere Person, welche Ängste hat sie, auf welche Informationen stützt sie sich. Meine Vermutung, dass es ganz doll um Vertrauen geht und dass da vielleicht auch ein neuer, überraschender Blick auf Menschen, auf eine Situation aufkommen kann. Wenn das passiert, werde ich auch erst im Nachhinein sehen, was da passiert ist in der Beziehung zu anderen Menschen, genau wie in der Beziehung zu Gott. Manchmal wird das erst aus der Distanz deutlich, wie so etwas aussehen kann. Und ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, die jetzt auch schon so 10, 15 Jahre zurückliegt. Es ist meine Bekehrungsgeschichte. Die Geschichte von Iris. Iris lernte ich am Ende der 80er Jahre in Santiago kennen. Sie ist nur unwesentlich älter als ich, sie kam mir aber schon immer alt vor. Iris ist klein und etwas kräftig gebaut. Ihr Haar hat sie wie viele evangelische Frauen in den Pfingstkirchen zu einem Knoten aufgesteckt. Und ihre dicken Brillengläser zeigen ihre starke Sehbehinderung. Ursprünglich kommt sie aus einer Stadt im Süden, wo der Kohlebergbau zu Hause ist. Dort musste sie in den 70er Jahren mit ihrem Mann und den Kindern weggehen, weil das Militärregime die steigende Arbeitslosigkeit bekämpfen wollte und die politisch und gewerkschaftlich engagierten Arbeiter und ihre soziale Gutorganisation sollte da zerstört werden. So trennte das Ehepaar mit zwei kleinen Kindern in Richtung der Hauptstadt. Nach Tagen kamen sie dort an, hungrig, ohne Unterkunft. Ihres Mann war Pfarrer einer Pfingstkirche. In einem armen Viertel bauten sie sich mit Hilfe einiger Glaubensbrüder eine Notunterkunft. Und schon bald begannen sie unter einem provisorischen Dach auch Gottesdienst zu feiern. Bis heute ist ihr Leben von vielen Entbehrungen und viel Leid und vom Mittragen der Not anderer geprägt. Und trotzdem strahlen Iris und ihre Familie eine Zuversicht und eine Freude aus, die eigentlich im Widerspruch zu dem Gelebten steht. Iris musste nach dem Tod ihrer Mutter mit 10 Jahren die Schule verlassen und sich um Haushalt und die kleinen Geschwister kümmern. Der Vater war Bergmann. Als ihr 4-jähriger Sohn dann schwer erkrankte, fehlte es an medizinischer Versorgung und an Geld. Sie betete, sie flehte, sie rechtete mit Gott. Er könne ihr Kind retten, er musste es tun. Plötzlich, erzählt sie später, habe ich begriffen, dass wenn ich bete, Gott nicht automatisch meinen Wunsch erfüllt. Als ich sagen konnte, dein Wille geschehe, starb mein Kind. Es schmerzt bis heute, aber ich habe Frieden gefunden, erzählt sie. Iris ist eher still, sie beobachtet und spürt sehr aufmerksam. Wenn sie spricht, hört sich das ganz traditionell evangelisch an. Der Herr segne dich ist Begrüßungs- und Abschiedswort. Und in ihrem Sprechen ist Gott, der Herr und Gottes Wille ständig präsent. Sie spürt, dass sie aus Gottes Gnade lebt und macht das auch an ganz alltäglichen Erfahrungen fest. Wenn die Gasflasche bis über das Monatsende hinaus hält und sie täglich ein warmes Essen kochen kann. Wenn die kleine Gemeinde nach unzähligen Aktionen, um Geld zu sammeln, Hotdogs verkaufen, Brot backen und so weiter, endlich eine kleine Kapelle bauen kann. Und ihr gespürt, dass sie Gottes Willen tut. Wenn sie das 12-jährige Mädchen, das mit zerfetztem Kleid und Kluten in die Kirche kommt, erst einmal versorgt und bei sich aufnimmt. Auch als sie deren Stiefvater wegen Inzest anzeigt und dafür im Viertel beschimpft wird und mit Steinen geworfen. Auch als sie dann eine Frau findet, die die Schwangerschaft dieses 12-jährigen Mädchens unterbricht, was illegal ist und für beide Gefängnis bedeuten kann. Über all das spricht Iris nicht öffentlich. In Gruppen oder Kursen sagt sie lange Zeit, ich weiß nichts, ihr habt doch studiert und gelernt. Ihr mit Worten zu widersprechen war das eine. Es stimmte ja irgendwie, wenn wir sagten, nein, Schwester, du bist wichtig, deine Erfahrung ist wichtig, du weißt so viel, wovon wir keine Ahnung. Etwas anderes, und das war ein viel längerer Weg, den würde ich jetzt als Bekehrung bezeichnen, war es, unsere oder meine eigene religiöse Praxis, meine Sprache und meine Vorurteile, meine sozialen Abgrenzungen und meinen Widerwillen mir erstmal bewusst zu machen und mich selbst in Frage zu stellen und meine eigene Wahrnehmung und Position als begrenzt anzusehen. Erst dann konnte ich auch glaubwürdig sein und sagen, wo Iris für mich und andere wichtig ist. Weil sie Dinge sieht und anspricht, auf die keiner von uns gekommen wäre und uns Zeichen unseres Glaubens und des Geheimnisses Gottes gezeigt hat, die ich ohne Iris nie erfahren hätte. Und umgekehrt konnte Iris auch dann erst lernen, ihr Wissen in Worte zu fassen mit anderen, die anders dachten als sie und anders glaubten und sich selber so ernst zu nehmen, dass sie zuhören und auch konfrontieren konnte. Zwar in einem Kurs der Universität und sie hat dort die Erfahrung gemacht, wie ihr im Glauben gegründetes Wissen von anderen gehört wurde und in ein größeres Projekt einfließen konnte. Welches Wissen, welche Weisheit führt zum Glauben? Wie kann ich Gott sehen, erkennen? Die Antwort bleibt offen. Einige Stichpunkte für mein eigenes Resümee. Über Gott kann ich nicht diskutieren. Ich kann erzählen, ich kann Erfahrungen teilen, eigene und die anderer Menschen, die auf sehr unterschiedliche Weise etwas über dieses Geheimnis, über die Tiefen Gottes erzählen. Und wenn ich das tue, dann immer mit dem Bewusstsein, dass ich dabei etwas von Gott gesehen habe. Vielleicht den Rockzipfel, einen Schatten, nachdem es vorbei ist. Gott vorübergezogen. Da war Gott, das kann ich nur im Nachhinein sagen. Und es ist ein Glaubenssatz. Manchmal geht ein Mensch mit mir diesen Weg, erfährt durch mein Erlebnis, durch meine Geschichte auch etwas über Gott. Und, jetzt schieße ich den Bogen wieder zu unserem Corona-Alltag, ich vertraue darauf, dass so etwas auch im Gespräch mit Menschen passieren kann, wenn ich erzähle, Erfahrungen teile und zuhöre. Mit Neugier und Offenheit für das, was mir fremd ist, aber auch mit dem klaren Bewusstsein für meine roten Linien. Rassismus, Antisemitismus, Hass geht gar nicht. Aber dazwischen, zwischen meiner gewohnten Wahrnehmung und den roten Linien, da kann ich vieles entdecken und anders sehen. Meinem Gegenüber, bei mir selbst, auch bei Gott. Es gibt einen Raum, der offen ist für das Geheimnis. Und jetzt nochmal zurück zu Paulus. Er sagt, Gott lässt sich nicht definieren, es gelten auch keine Gottesbeweise. Das Geheimnis Gottes lässt sich erfahren und das geschieht immer im Rückblick. Genau wie Mose es auch beschrieben hat. Uns allen wünsche ich Erfahrungen solcher Gottesnähe, solcher Überraschungen und Erkenntnisse und den Mut, dieses Geheimnis und seine Tiefe auch in unseren alltäglichen Erfahrungen und Begegnungen zu suchen, mit Weisheit und Offenheit uns berühren zu lassen von diesem Geheimnis in seinen verschiedenen Formen.